Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Trockenheit, Stürme, Schädlinge. Der Wald hat mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Als Chefin der Freiburger Forstdirektion erlebt das Anja Peck täglich. Vor allem die Fichten haben mit Trockenheit und Schädlingen wie dem Borkenkäfer zu kämpfen. In SWR1 Leute berichtete Anja Peck, wie der Wald der Zukunft aussehen kann und ob es eine Baumart gibt, die besonders vielen Herausforderungen gleichermaßen gewachsen ist.
Das ist schwierig. Also die Douglasie ist schon eine Baumart, die mit auch mehr Trockenheit gut klarkommt. Von dem her ist das schon eine Option. Für ganz Baden-Württemberg nicht, weil wir haben zum einen die Rheinebene, da haben wir sehr sandige Böden, da ist es sehr trocken, da ist es sehr heiß. Wir haben den Hochschwarzwald mit deutlich höheren Niederschlägen, ganz anderen klimatischen Voraussetzungen. Das gleiche gilt wieder Neckarland, Weinbaugebiet. Von dem her kann man so pauschal nicht sagen, aber wir versuchen oder wir empfehlen, dass wir zunächst mal mit den Baumarten, die bei uns von Natur aus vorkommen und mit denen man einfach auch gute Erfahrungen gemacht hat, erstmal schaut, was geht da. Also nicht da wild rum experimentieren. Gleichzeitig aber sich schon auch Gedanken zu machen, weil wenn Sie im Internet die Karten sehen, dann sehen Sie ja, mit unseren eigenen Baumarten wird es an manchen Stellen auch knapp. Schauen, welche heimischen Baumarten haben wir, die bisher vielleicht noch nicht so verbreitet sind, aber ganz gut klarkommen.
Zum Beispiel?
Das kann der Ahorn sein, das kann die Hainbuche sein, das kann Linde sein, kann Kirsche sein, Eiche haben wir aber auch schon. Diese Baumarten, mal eine Nuss, das ist erstmal die erste Option. Dann auch Baumarten, die zwar hier bisher nicht heimisch sind, aber mit denen man über sehr viele Zeit, wie Douglasie, seit 140 Jahren Erfahrung hat, oder Roteiche. Und dann fangen wir an, aber natürlich nicht im großen Stil, weil man sich daran tasten muss, zu schauen, was ist denn in unserer Nachbarschaft? Gibt es Baumarten, die wir haben, die vielleicht in südlicheren Bereichen wachsen, kommen die besser klar? Bis hin zu ganz anderen Überlegungen, aber das sind nie große Flächen, sondern da tastet man sich ran mit den Erfahrungen aus Versuchsflächen der Forschungsanstalt.
Wie wichtig ist es, dass sich die Baumarten mischen, dass es nicht mehr solche Plantagenanpflanzungen sind?
Ja, ich tue mir schwer mit dem Wort Plantagenanpflanzungen, weil wir in Baden-Württemberg nach der Bundeswaldinventur um die 90% Mischbestände haben, 70% sind auch sehr stark gemischt. Aber trotzdem, Mischung ist, glaube ich, schon das Wichtige, weil man muss sich das vorstellen, wir haben Prognosen, wir sehen Dinge voraus, aber keiner weiß hundertprozentig, wie es in 100, 200 Jahren ist. Wir wissen auch nicht, was auf dem Weg dahin noch passiert. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir wirklich Mischbestände haben, auch mit verschiedenen Baumarten. Wir haben ja jetzt auch gemerkt, zum Beispiel bei der Esche, einer heimischen Baumart, hat jetzt gar nichts mit dem Klimawandel zu tun, kam ein Pilz, das falsche weiße Stängelbecherchen aus Südostasien. Den gibt's auch heimisch bei uns, aber jetzt kam halt der aus Südostasien. Und seitdem haben wir flächig Probleme und die Esche stirbt ab. Niemand von uns weiß, ob das irgendeiner Baumart bei uns auch passieren wird. Und deshalb ist es einfach wichtig, man kann es auch Risikostreuung nennen, sich da breit aufzustellen.
Der Wald ist sowohl Erholungsgebiet als auch Nutzfläche. Und wem gehört der Wald? Anja Peck ist Chefin der Forstdirektion Freiburg und sie berät die Waldbesitzer, wie sich der Wald der Zukunft am besten gestaltet. Und in SWR1 Leute erklärte sie, wann man rein darf, wann nicht und wem der Wald überhaupt gehört.
Ja, der gehört ganz, ganz vielen bei uns in Baden-Württemberg. Ist in anderen Bundesländern auch so. Die prozentualen Anteile sind ein bisschen unterschiedlich. 40% unserer Waldfläche gehört den Gemeinden, also den Städten und Gemeinden. Wir haben 1100 Gemeinden. Also denen gehört 40% der Fläche. 36% gehören privaten Leuten. Und 24% dem Land Baden-Württemberg. Und was ganz interessant bei den privaten Waldbesitzern ist, das ist jetzt, es gibt ein paar wenige große, aber wir haben in der Summe 260.000 Waldbesitzer in Baden-Württemberg, private. Und davon haben 90% weniger als 5 Hektar Wald. Und im Durchschnitt hat der Waldbesitzer, der private, bei uns 2,5 Hektar. Und die aber auch nicht am Stück, sondern auf 3 oder noch mehr einzelne Parzellen nennen wir das. Also kleine Grundstücke verteilt.
Wie lassen die sich denn gut bewirtschaften? Das klingt ja erstmal sehr herausfordernd.
Ja, das ist eine Herausforderung, vor allem in den Gebieten, wo durchs Realteilungsgebiet. Realteilung heißt, die Waldfläche wird immer unter allen Kindern gleich verteilt und nicht nur an den Hoferben oder die Hoferbin. Da entstehen dadurch natürlich immer kleinere Flächen und oft leben die Waldbesitzer auch gar nicht mehr vor Ort. Manche wissen gar nicht, wo ihr Wald ist. Es gibt aber auch viele, gerade auch landwirtschaftliche Betriebe, die kennen den noch und kennen den sehr gut. Wenn die Leute noch Ahnung haben, machen sie natürlich Dinge auch selber. Ansonsten bieten wir von den unteren Forstbehörden, das sind die Forstämter, bei den Stadt- und Landkreisen an, die Waldbesitzer zu beraten und wenn sie es möchten, auch zu betreuen, also bei der Bewirtschaftung zu helfen. Das wird auch die Förderung unterstützt. Und dann gibt es, was auch eine ganz wichtige Sache ist, sogenannte Zusammenschlüsse, dass sich also so kleine Private zusammenschließen und sagen, bestimmte Tätigkeiten, die möchten wir gemeinsam machen.
Was sind denn die häufigsten Fragen, die da auf Sie zukommen, wenn jetzt jemand ein Stück Wald erbt? Vor welchen Fragen steht der?
Also manche Leute fragen aber eher das Forstamt, jetzt nicht bei uns, wo ist denn der genau? Und gerade wenn es kleine Flächen sind, weil man vielleicht mal mit den Großeltern dort war, aber dann nicht mehr. Im Moment ganz viele, was soll ich machen, wenn ich Schäden habe? Ja, das ist eigentlich mit die häufigste Frage. Wer kann mir da jetzt helfen und was soll ich machen, was empfehlen Sie mir?
Und wie ist das, kann ich jederzeit rein in den Wald oder könnte jemand, der Eigentum hat, sagen, nee, das ist mein Wald?
Nee, das geht nicht. Also wir haben im Landeswaldgesetz das freie Betretensrecht des Waldes. Also der Wald gehört Leuten, aber jeder darf zum Zwecke der Erholung, heißt es im Gesetz, den Wald betreten und besuchen. Sperren darf man den Wald zur Gefahrenabwehr, also wenn jetzt da Holzerntemaßnahmen stattfinden oder die Schäden so groß sind, dass da eine Gefahr ist, wenn sie durchlaufen, dann kann man den vorübergehend sperren. Oder eine junge Kultur, wenn die gesperrt ist, aber die ist dann eigentlich eher, damit da die Rehe nicht reinlaufen und die Pflanzen fressen. Aber sonst können Sie nicht sagen, ich mache einen Zaun drumherum, ist meiner, darf keiner rein.
Keine Distanz, stattdessen Nähe und Vertrauen. Das zeichnet die Fotografien von Helinde Kölbel aus. Und das schon seit den 70er Jahren, als ihre Fotografien im Stern oder der New York Times veröffentlicht wurden. In einer Ausstellung zeigt sie zum Beispiel Bilder von Patienten einer psychiatrischen Klinik und Mitarbeiter des dortigen Behandlungsteams. Doch wer ist, das bleibt ganz bewusst offen. In einer Langzeitstudie fotografierte und interviewte sie 15 Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft und zeigt in ihren Bildern, welche Spuren die Macht hinterlässt. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim beschrieb Helinde Kölbel die Woche ihre Zusammenarbeit mit Angela Merkel.
Niemand verlässt sozusagen die Politik an der Spitze ohne Spuren. Und auch die Körperlichkeit ist natürlich eine andere. Also gerade am Anfang war es so, dass sie ganz scheu noch von unten nach oben geblickt hat. Aha. Also man merkte, dass sie noch nicht erfahren war. Und dass sie auch am Anfang sagte noch, wenn sie überhaupt fotografiert wird, dass sie noch gar nicht weiß, wo man mit den Händen oder Armen hin soll. Die anderen Politiker waren natürlich schon durch die ganze Mühle gegangen, von unten nach oben. Ja. Sie kam neu in die Politik und dadurch war sie noch nicht sozusagen erfahren, wie man mit solchen Dingen umgeht. Aber es hat sich verändert.
Also mir ist aufgefallen, ich habe auch das erste Foto nochmal angeguckt, das ist von einer unglaublichen Weichheit. Diese Weichheit, haben Sie die, wenn Sie Ihre Bilder jetzt angucken, auch von anderen Spitzenpolitikern am Anfang, haben Sie die ja da auch so festgestellt oder feststellen können?
Nein, Angela Merkel war anders, weil sie aus einer anderen Welt kam. Sie kam komplett neu in die Politik, während andere Politiker natürlich immer schon die Ochsentour durchgemacht haben, von unten nach oben. Und das sozusagen zeichnet sich auch im Gesicht ab. Somit ist Angela Merkel schon eine Ausnahme gewesen.
Man sagt von ihr immer, sie sei komplett uneitel. Stimmt das so?
Das würde ich weitgehend bejahen. Und das ist auch ihr Vorteil. Es hat sie auch sicherlich geschützt, weil Eitelkeit ist die Achillesferse der Politiker und auch der Journalisten. Und wenn sie nicht eitel sind, können sie viel anders handeln und viel besser handeln, als wenn ihre Eitelkeit verletzt worden ist oder sie hoffen, dass ihnen geschmeichelt wird. Ja. Also das ist ein wichtiger Punkt.
Sie macht diesen Job jetzt 15 Jahre und ich frage mich, wie steht man 15 Jahre durch mit all diesen Krisen und Kriegen, die es in dieser Zeit gegeben hat? Welche Erklärung haben Sie gefunden für sich?
Also einmal die Uneitelkeit, das andere ist aber auch eine ganz große Sachlichkeit. Im selben Sinne merkt man, dass sie Physikerin ist, also Wissenschaftlerin war und somit ist sie eine Analytikerin. Und was ihr auch einen Vorteil gibt, weil sie nicht emotional in etwas hineinprescht, sondern erstmal analysiert.
Ist sie emotionsfrei?
Das würde ich nicht sagen, aber sie hat ihre Emotionen im Griff und das ist etwas ganz Entscheidendes. Und es kommt noch etwas dazu, dass Angela Merkel in dem Sinne auch immer Erfahrungen sammeln lässt und dann sozusagen erst dann handelt. Und ich habe zum Beispiel für mein letztes Projekt über Militär habe ich 30 Länder bereist. Und wo immer ich hinkam, und das hat mich wirklich sehr überrascht, ich habe festgestellt, dass Deutschland ein solches gutes Renommee hat. Und zwar jeder sagt durch Merkel. Und mir war das nicht so bewusst. Und ich glaube, vielen in Deutschland ist es nicht bewusst, welches Ansehen Deutschland im Ausland hat durch Angela Merkel, durch ihr Verhalten, durch eben nicht, wie viele Politiker, das männliche Politiker das machen, dass sie natürlich immer erstmal sagen, ich habe die buntesten Federn und sich erstmal gegen die anderen erst behaupten und vergleichen müssen. Und das macht Angela Merkel überhaupt nicht. Sie bleibt am Thema.
Bernhard Schlink war Jurist, er hatte Professuren für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie und er ist Schriftsteller. Sein Welterfolg, Der Vorleser, wurde mit Kate Winslet verfilmt, die für ihre Rolle den Oscar erhielt. Das Leben in den USA kennt Bernhard Schlink gut, da er Teile des Jahres in der Nähe von Boston lebt. Gerade hat er seine Lesetour mit seinem neuen Erzählband Abschiedsfarben in Stuttgart beendet. Am Mittwoch beschrieb er in SWRs Leute bei Wolfgang Heim die Zerrissenheit der USA, die Bernhard Schlink im privaten Umfeld selbst erlebt.
Es gibt zwei Freunde, die Trump gewählt haben. Ein Kollege, mit dem ich zusammen ein Buch geschrieben habe, bei dem hoffe ich, dass es ihm inzwischen selber ein bisschen suspekt ist, was er damals gemacht hat. Beim anderen hat die Trump-Wahl zu einer immer weitergehenden Radikalisierung geführt.
In welche
Ein Maler
Richtung?
In Kalifornien, habe Bilder von ihm zu Hause, wir haben uns immer gut verstanden und jetzt geht das schon in Richtung so Verschwörungstheorien, denen er anhängt.
Sie haben sich persönlich im letzten Wahlkampf 2016 für Hillary Clinton engagiert, ein Stück weit. War zu diesem Zeitpunkt der Hass und dieser Riss in der Gesellschaft ähnlich stark ausgeprägt wie heute schon?
Er war ähnlich stark ausgeprägt. Mir ist unvergessen, ich gehe von Tür zu Tür und gerate an einen Trump-Anhänger und er sagt zu mir, Hillary, go lick her cunt.
Übersetzt heißt das?
Leck ihre Fotze.
Okay.
Das war nun der schlimmste dieser Sprüche, aber so Sprüche bekam ich immer wieder zu hören, wenn klar war, dass ich für die Demokraten dastehe.
Das bedeutet, dieses politische Irrlichtern dieses Lagers hat auch Auswirkungen auf die verbale Kommunikationsform?
Aber ganz gewiss so, ja. Im Winter, meine Partnerin hat ein Haus auf dem Land in Massachusetts, da schneit es immer wieder. Anders als früher ist es dann rasch wieder weggetaut. Aber wenn es schneit, kann man im Supermarkt unter den Rednecks die Gespräche verfolgen. Climate Change, hat doch wieder geschneit, ist doch alles nur Quatsch.
Ja.
Und diese Idioten, die uns da was erzählen und was glauben machen wollen. Das geht bis in die Kommunikation, die alltägliche Kommunikation hinein.
Bedeutet die Ignoranz, die amerikanische Ignoranz, anderen Teilen dieser Welt gegenüber Europa beispielsweise ist nach wie vor sehr ausgeprägt mit dem Ergebnis, dass viele überhaupt nicht wissen, wie viele Länder es in Europa gibt, wie die zusammenhängen, was die wollen, wer die sind.
Ach, Herr Heim, wir müssen ja sehen, Amerika ist für uns auch viel wichtiger, als wir für den Amerikaner sind. Warum soll er das alles wissen? Wir müssen schon wissen, dass es die Ostküste und die Westküste gibt, aber einen Großteil Amerika, der ganz anders tickt, das ist für uns alles wesentlich. Mhm. Was bei uns in Frankreich, Deutschland oder Polen vorgeht, das ist für die Amerikaner von geringer Bedeutung.
Dazu kommt, dass unser Bild von den USA eigentlich deshalb falsch war. Wir gingen davon aus, Ost- und Westküste sind die USA. Was dazwischen ist, hat in unserer Wahrnehmung keine Rolle gespielt?
Hat in unserer Wahrnehmung keine Rolle gespielt. Wir haben uns auch wenig mit der amerikanischen Geschichte beschäftigt, in der das Land ja immer wieder zerrissen war.
Rüdiger von Fritsch war 5 Jahre lang Botschafter in Moskau. Er war zuvor Botschafter in Warschau und er versucht als Diplomat Verständnis für die jeweiligen Perspektiven zu erwecken. Den Zerfall der Sowjetunion hat Putin mal als die größte geopolitische Katastrophe bezeichnet. In SWRs Leute erklärte Rüdiger von Fritsch die Woche, ob sich das heute noch in das russische Bewusstsein auswirkt.
Sie berühren mit Ihrer Frage einen zentralen Punkt. auch unseres Missverständnisses, weil wir die letzten 30 Jahre, wir, der sogenannte Westen, kein ganz präziser Begriff, aber ich nehme ihn mal, und Russland, diese letzten 30 Jahre sehr unterschiedlich erlebt haben. Für uns machen sich freie Völker auf selbstbestimmte Wege, die Deutschen vorneweg, die Polen, viele andere, die Balten. Und in Russland erlebt man das, was passiert, als den Zerfall des alten russischen Reiches. Es zerbricht nicht nur die Sowjetunion, sondern das alte russische Reich zerbricht und damit das letzte große Kolonialreich auf Erden. Denn viele der Staaten, die jetzt ihre eigenen Wege gehen, sind erst in den letzten Jahrhundert, zum Teil im vorletzten Jahrhundert dazugekommen. Und das ist für Russland ein furchtbares Trauma, das man aber eben nicht als selbst verschuldet sieht. Die Sowjetunion ist kollabiert, an ihren eigenen Widersprüchen zerbrochen, sondern man versucht das jetzt anderen zuzuweisen. Und das ist ein großer Teil des Problems, das wir haben.
Wobei sich die Menschen ja selbstständig auf den Weg machen, wenn man jetzt auf Belarus guckt oder auch auf die Ukraine.
Sie haben völlig recht. Die Menschen machen sich selber auf den Weg. Und das fällt einer stark autokratischen Führung, deren Denken auch geheimdienstlich geprägt ist, sehr schwer zu akzeptieren, dass Menschen nicht einverstanden sein können und auf die Straße gehen und sich wehren. Und ich finde es bezeichnend, was in Belarus passiert. Da werden keine Europafahnen geschwenkt. Da werden weißrussische Fahnen geschwenkt. Die Menschen wollen einfach Demokratie in ihrem Land haben. Und wenn die baltischen Völker im Ergebnis des Hitler-Stalin-Paktes annektiert, sich 1989 folgende auf ihren eigenen Weg machen, dann ist das selbstbestimmt und nicht, weil sie irgendjemand rauszerrt oder so. Und das mag man aber nicht akzeptieren. Man glaubt, die große russische Mutter ist doch gut zu allen gewesen. Aber scheinbar waren die Menschen nicht einverstanden.
Aber das schließt ja gleichzeitig die Frage an, wie dann dort der Blick auf Gorbatschow ist, den Sie ja sehr häufig getroffen haben.
Ja, ich habe ihn oft getroffen und er leidet darunter, dass er in Russland heute eine völlige Unperson ist, weil man im Bestreben, irgendjemand zu finden, der schuld ist an dem, was passiert ist, auf ihn gekommen ist. Die wichtigste Frage der russischen Sprache, so sagt man, lautet Kto Vinovat, wer ist schuld? Es wird immer ein Schuldiger gesucht, immer das böse Ausland, das ist auf jeden Fall schon mal schuld, aber dann eben Gorbatschow. Er ist angeblich schuld daran, dass die Sowjetunion an den eigenen Widersprüchen des sozialistischen Systems zerbrochen ist und darunter leidet er sehr. Ja.
Wie ist dann der Blick auf Jelzin? Ist das ein ähnlicher Blick oder geht das Verschulden auf ihn nicht zurück?
Das ist eine interessante historische Frage, weil der jetzige Präsident Putin hat Jelzin, als er von diesem die Macht übertragen bekommen hat, versprochen, dass er ihn in Ruhe lässt. Das hat sehr materielle Aspekte, sein Vermögen wird nicht angetastet, seine Familie wird nicht angetastet, aber auch sein Andenken wird nicht berührt, obwohl er sicher auch seine Verantwortung in allem, was geschehen ist, hat.
Rüdiger von Fritsch war 5 Jahre lang Botschafter in Moskau. Seit dem vergangenen Sommer ist er zurück in Schwäbisch Gmünd, in Deutschlands anderer Weltstadt, wie er sagt, wenn er gefragt wird, warum er nicht nach Berlin ginge. Über seine Zeit in Moskau hat er geschrieben, in Russlands Weg. Und da bezieht er sich auf das aktuelle Verhältnis zwischen Deutschland und Russland, das einen neuen Tiefstand erreicht hat. Nicht zuletzt durch die Vergiftung des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Wie Rüdiger von Fritsch die Sanktionen einordnet, wie sich das deutsch-russische Verhältnis weiterentwickelt und was er von Nawalny erwartet, dazu sagte er die Woche in SWR1 Leute. Moment, da ist noch was Falsches. So, da muss Herr Michael einmal singen und jetzt kommt Herr Rüdiger von Fritsch. Bitte schön.
Ich vermute, dass er tatsächlich versuchen wird, nach Russland zurückzugehen. Die internationale Prominenz, die er jetzt bekommen hat, ist ein großer Schutz für ihn. Das muss man auch sehen. Und er wird versuchen, weiterhin das zu tun, was er bisher erfolgreich getan hat, nämlich Korruption, Machtmissbrauch aufzuklären. Das ist wirklich eindrucksvoll, was er da vorgelegt hat. Breite Unterstützung konnte er bisher eigentlich im Lande nicht so sehr mobilisieren. Er hat einen Teil der Jugend für sich gewonnen. Er hat es geschafft, landesweit Unterstützungsstrukturen aufzubauen. Aber er ist nicht zwingend jemand, dem bislang die großen Mengen gefolgt sind oder auch unbedingt folgen müssten. Und er ist geschickt genug, seine eigentliche persönliche politische Agenda sehr stark auch nicht offen zu legen, sodass man nicht genau weiß, mit wem hätten wir es zu tun. Und aus vergangenen Äußerungen weiß man, dass er möglicherweise eben auch relativ national oder nationalistisch denkt.
Er hat ja einiges in Sachen Korruption aufklären können, war jetzt in der drittgrößten Stadt Russlands in Nowosibirsk. Wie bewerten Sie seine Rolle gegenüber Putin? Kann er Putin gefährlich werden?
Etwas, was seine Bedeutung bezeichnet, ist die Tatsache, dass der russische Präsident ihn nie beim Namen nennt. Er erwähnt nie seinen Namen, versucht überhaupt nicht von ihm zu sprechen. Und das zeigt ja, dass man ihn eigentlich sehr ernst nimmt. Die Sorge ist, denke ich, eher der Macht, dass sich an irgendwelchen Missständen, irgendwelchen großen Katastrophen, an Negativentwicklungen der Wirtschaft plötzlich populärer Unmut entfaltet und dann jemand wie Nawalny mit seiner landesweiten Struktur in der Lage wäre, das aufzufangen und zu kanalisieren. Das ist die eigentliche Sorge, denke ich, die man hat.
Und die wirtschaftliche Entwicklung ist seit den vergangenen Jahren sehr schlecht, durch Corona jetzt nochmals schlechter. Das hat wahrscheinlich auch Einfluss auf Putin, denn es heißt, dass er so sicher nicht mehr in seinem Auftreten ist.
Richtig ist, dass die wirtschaftliche Entwicklung weit unter den Möglichkeiten dieses großen, reichen Landes ist. Russland ist das einzige Land der Erde, das in der Lage ist, sich mit jedem Rohstoff selber zu versorgen. Es ist unendlich reich, eigentlich. Es hat hervorragend ausgebildete, motivierte Menschen. Das ist ja auch ein großer Reichtum.
Aber, die Produktivität ist sehr niedrig.
Aber ganz genau, wie Sie sagen, die Produktivität ist nicht niedrig. Die russische Volkswirtschaft ist kleiner als die von Italien. Ist so groß wie die des Staates New York. Mit 144 Millionen Menschen. Das Realeinkommen der Menschen ist über 7 Jahre nacheinander zurückgegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist dadurch aufgefangen worden, dass es eine hohe Zustimmung gab zur Führung nach der Annexion der Krim. Das hat man als ein sehr nationales Projekt gesehen. Das ist weg. Und von daher macht sich die Führung erkennbar im Moment Sorgen und zeigt sich nervös, wie diese jüngsten Reaktionen zeigen, dass man ihre Macht gefährden könnte.
Wir wollen noch mal kurz auf den Fall Nawalny und die Sanktionen zu sprechen. Kommen. Jetzt werden 6 Personen und eine Organisation mit Sanktionen belegt. Ist das der richtige Schritt?
Ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Insofern auch, also dass ja zunächst mal gar nicht einfach ist, innerhalb der Europäischen Union Konsens zu so etwas zu finden. Da müssen ja viele mit unterschiedlichen Motiven zustimmen. Und die Tatsache, dass es uns über die letzten Jahre gelungen ist, eine sowohl geschlossene wie entschlossene Politik gegenüber Russland zu formulieren und durchzusetzen, ist alleine schon sehr viel wert. Und ich denke, diese Sanktionierung konkret verantwortlicher Personen ist richtig, weil sie Sanktionen als politisches Instrument benutzen, nicht als Strafe. Als politisches Instrument insofern, als dass sie dazu da sind, wieder wegzugehen, wenn die andere Seite ihr Verhalten ändert. Das ist die Ansage, die damit verbunden ist.
Campino von den Toten Hosen ist nicht nur Fortuna Düsseldorf-Fan, sondern auch des FC Liverpool. Seine Liebe zum Verein und seine Familiengeschichte, die damit eng verbunden ist, hat er jetzt zum Buch gemacht. Am Freitag erzählte er davon bei Wolfgang Heim in SWR1 Leute und Campino sagte, was beim Schreiben des Buchs Hope Street anders war.
Ich habe über 500 Lieder in meinem Leben geschrieben und da wird das sehr, sehr schwierig, sich selbst noch zu überraschen und aus gewissen Verhaltensmustern zu kommen, wie man so einen Song anlegt. Ja. Das war für mich jetzt eine Befreiung, sozusagen ein Feld zu betreten, das ich vorher noch nie verunstaltet habe, ja, sozusagen. Ich konnte mich da also austoben und da war also der Spaß überwiegend vor dem Respekt der Aufgabe.
Gab es so Anlaufschwierigkeiten, wo du am Anfang gedacht hast, da holpert etwas und das muss ich erst zusammenfügen?
Holpern vielleicht nicht, aber ich war mir über meinen eigenen Ton, den Sound des Buches noch nicht so klar. Ja. Mit jedem Kapitel öffnet man eine neue Tür, führt neue Figuren ein und dann wird das immer mehr zu einem dicken Wollknäuel, wo man wirklich bemüht sein muss, da nicht die Kontrolle zu verlieren, dass der Leser sozusagen die Handlung noch nachvollziehen kann.
Also wenn man wie du über die eigene Kindheit schreibt, über die eigene Jugend, über die Familie, über die Eltern, über Fußballspiele, die vor 20 oder 25 Jahren passiert sind, hat man entweder ein sehr gutes Langzeitgedächtnis oder Frage, man kann auf irgendwelche Tagebucheintragungen rückgreifen?
Natürlich gibt es Dinge, die sind unauslöschlich in meine Seele gebrannt. Ja, das 3:0 von Liverpool 1971 zum Beispiel, da brauche ich kein Tagebuch für. Andere Dinge aus den letzten 35 Jahren, die kann ich tatsächlich aus dem Tagebuch herausfinden. Ich schreibe seit Ende der 80er Jahre regelmäßig und ja, ungefähr um 1990 wurde es dicht, dass ich mich entschieden habe, für jeden Tag wirklich eine Seite, ganz egal was passiert. Und wenn ich also jetzt gefragt würde, was war am 5. April 1983? Dann, wenn Guckst ich zu Hause nach? Bin, brauche ich dann nur einmal in den Keller gehen und habe nach 10 Minuten die Antwort. Und diese Stichworte, die da notiert sind, die machen es mir leicht, den Tag zu rekonstruieren.
Hast du Sachen weggelassen, weil du Leute nicht beschädigen wolltest?
Ja, das habe ich getan, denn das war jetzt nicht die Absicht meines Buches, irgendwelche Leute anzugehen oder denen ein schlechtes Gefühl zu geben. Sprich, sämtliche Charaktere, die dort vorkommen, sind von mir vorher gefragt worden, ob das in Ordnung ist. Ich habe also meinen Geschwistern das Buch vorneweg zum Lesen gegeben, ebenfalls der Familie Klopp in Liverpool und einigen anderen auch, die es betrifft.
Wie haben die Geschwister reagiert?
Die waren sehr, sehr lieb zu mir. Schließlich erzähle ich ja da aus der Familie, stelle die Eltern dar, nicht immer so positiv. Und die waren sehr wohlwollend und haben mir auch mit ihren Gedanken und Erinnerungen ein Stück weit weitergeholfen, wenn ich mal nicht mehr weiter wusste.
Wie haben Jürgen Klopp und seine Frau Ulla reagiert?
Die konnten sehr gut lachen, haben mich jedenfalls einmal angerufen und haben sich da sehr amüsiert über das eine oder andere Kapitel. Und insofern habe ich, glaube ich, auch deren Wohlwollen und deren Segen, das Buch so durchzuziehen.
Die Toten Hosen füllen Stadien, spielen für 80.000 Fans bei Rock am Ring und gehören seit Jahrzehnten zu den größten deutschen Bands. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim erinnerte sich Campino auch an die Anfänge, an die kleinen Clubkonzerte. Sie haben ja gerne ihren Tourauftakt in einer Sauerländer Schützenhalle gespielt, weil sie da die Songs von einem kleinen Publikum getestet haben. Da habe ich sie bei der ewig wert am längsten Tour 96 gesehen. Und an die Anfänge in den Jugendzentren vor nur 30 Punks erinnerte sich Campino so.
Ich finde, das ist ein großes Vergnügen vor 30, 35 Leuten. Ich finde, da ist nichts Hartes dran. Vor allen Dingen nicht, wenn man sich in die Musik stürzt voller Leidenschaft und im Grunde ja schon happy war, mit den anderen zur Probe zu gehen und da ein bisschen Radau zu machen. Jeder hatte eine Plastiktüte mit 3 Flaschen Bier drin. Die Proben waren ein Vergnügen. Und dass wir dann irgendwo nach Stuttgart reisen durften und jemand uns auch noch Geld fürs Benzin gegeben hat, das war schon traumhaft. Und niemand von uns hatte irgendwelche Karrieregedanken oder konnte sich vorstellen, dass wir da mal von leben können.
Und die Familie hat vermutlich inständig gehofft, dass das eine vorübergehende Phase ist?
Das würde ich mal so denken. Ja, also mein Vater hat mich oft angesprochen, kam oft zu mir in meine kleine Bude und fragte mich, wann ich denn mit dem Studium seriös anfangen wolle. Also das war seine ganz große Sorge. Und das hat, glaube ich, erst einmal aufgehört, als ich mit ihm zusammen zur Bank gegangen bin. Aha. Ich bin auch Kunde also von gewesen, wo mein Vater also sein Konto hatte. Und es kam zu dieser Schlüsselszene, dass der Bankdirektor, als wir beide das Haus betraten, zuerst auf mich zugegangen ist und mir die Hand gegeben hat. Und da hat mein Vater gedacht, okay, vielleicht macht der Junge doch was richtig.
Also das war aber schon der Zeitpunkt, wo ihr etabliert war, ja, wo ihr aus dieser Punk-Nische raus wart und irgendwie ein Stück weit auch Mainstream geworden seid.
Das war schon in den
90ern,
ja.
Kannst du eigentlich zeitlich festmachen, den Punkt, an dem für dich und die Band klar war, jetzt haben wir es geschafft? Jetzt können wir auch davon leben?
Das ist ein schleichender Prozess gewesen. Es gab keinen Erdrutsch. Aber ich denke, dass zur Zeit des Albums ein kleines bisschen Horrorshow, das wir ja geschrieben haben für ein Theaterstück, und wir haben auch lange in diesem Theaterstück mitgewirkt, da verdichtete sich das, dass wir wirklich sehr viel beschäftigt waren und dass es die Chance gab, davon wirklich leben zu können. Vorher war das immer auf des Messers Schneide. Hinzu kam, dass der Zug Richtung Studium schon lange abgefahren war. Die anderen waren ja viel jünger und schon viel weiter. Und da hätte ich nicht mehr gut ausgesehen in den zu erreichenden Berufen. Also irgendwie war es eine gute Fügung, dass es dann mit der Musik vorwärts ging. Aber es gab nicht diesen Moment, wo es geklingelt hätte und man hätte gesagt, so, jetzt haben wir es gepackt oder so. Und allein schon aus einer Vorsicht raus, nicht übermütig zu werden, sind wir da sehr defensiv umgegangen.
Bilanz heute, ich glaube, plus minus 15 Millionen verkaufte Tonträger in Deutschland. Mit anderen Worten, Geld spielt jetzt in eurem Leben in dem Sinne, dass ihr drauf gucken müsst, ob ihr es habt, keine Rolle mehr.
Ich bin mir darüber bewusst, dass wir unglaublich viel Glück hatten. Ich kenne so viele befreundete Kollegen, tolle Musiker, die täglich ums Überleben kämpfen und viel, viel mehr Talent haben als wir. Also ich verstehe, dass es vor allen Dingen auch darum geht, im richtigen Moment durch die richtige Tür zu gehen, Glück zu haben, gesund zu bleiben und so weiter, ein gutes Umfeld. Das sind alles Faktoren, die dazugehören und da kann man gar nicht glücklich genug sein, wenn man mal einmal anfängt, darüber nachzudenken. Aber ich will mir das auch nicht zu klar machen, weil das mich, glaube ich, auch wieder versteifen würde. Ich versuche eher so durch diesen Zustand zu schlafwandeln und das nicht alles zu sehr zu hinterfragen.
Eins gehört. SWR 1.